Auch heute Abend ist Arno Backhaus wieder unter uns und er hat uns Gutes zu sagen. Wir freuen uns darauf, aber bevor er zu uns reden darf, wollen wir ihm wieder ein paar Fragen stellen. Arno, darf man dich nach vorn bitten?
Ich habe noch gar nichts gemacht, da klatschen die schon.
Ja.
Und gut, was er gemacht hat, es war nicht schlecht.
Danke.
Der heutige Nachmittag war für dich sicherlich auch schön anstrengend. Oder kannst du anstrengend nicht?
Anstrengend war es nicht, weil ich bin ein ADS-Mensch. Und die haben eine extra Portion Kraft mitbekommen. Also das war ein Kinderspiel, war ja auch ein Kinderspiel. Also waren ja auch Kinder da.
War es schön für dich, oder?
Was mich begeistert hat, dass, wie viele Kinder waren heute da?
170.
Circa. 170. Mit mir 171. 170 Kinder saßen an einer ganz langen Tafel, etwa 800 Meter lang hier, und haben Süßigkeiten gegessen und Obst und so. Obst. Das war ein Genuss. Ich habe das fotografiert. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe schon mal sowas Ähnliches erlebt in Kassel. Da hat man eine ganz große Tafel, ein bisschen länger noch als die, und haben Obdachlose eingeladen. Und die wurden richtig fürstlich bewirtet. Aber mit Kindern habe ich das noch nicht erlebt. Es war toll.
Das erlebst du nur im Erzgebirge, siehst du mal.
Ja. Wieder ein Fahrer des Wagens. Ja.
Aus Fehlern lernt man. Heute werde ich mich hüten, Arno, diesen Zettel in die Hand zu drücken. Er liest wieder seltsame Kennzeichen, aber ich lese mal schnell hier vor. Ein VW Passat, KÜNBI204, Farbe Silber. Sollte doch bitte schnell wegfahren. Hier steht nicht warum, ich lese einfach nur die Zeichen vor. Vermutlich wieder was mit Feuerwehrausfahrt. STL S041, ein VW Golf 4, Farbe Silber. Und komm, wir probieren es nochmal, Arno.
Okay, MEK SPD, nee, DP 889 VW Polo, Farbe Blau, Herr Schmidt aus, nein, und STL JW, glaube ich, ne? Mhm. 85 VW Passat, Farbe Schwarz.
Wunderbar. Arno, das war's.
Auf der Rückseite steht.
Noch mehr?
Ja, das üben wir nochmal, steht auf der Rückseite.
Also, Arno kann auch ablesen, einwandfrei, das ist schön. Also, diese Leute bitte ganz schnell ihre Autos wegfahren, irgendwie scheint es da ein kleines Problem zu geben. Wir fragen Arno noch etwas. Und zwar hast du gestern schon ein bisschen was erzählt von deinen Straßenaktionen. Du erlebst da sicherlich eine ganze Menge, wenn du in Fußgängerzonen stehst, liegst, sitzt, hockst, springst, was auch immer du tust. Wir würden dich einfach bitten, mal kurz zu sagen, was deine intensivste Erfahrung war. Und vielleicht ruhig negativ und positiv, also so beides, was du erlebt hast, das wäre schön.
Die intensivste Erfahrung einmal, ich habe ja gestern von der Angel erzählt, wo ich auf dem Beton angel, das mache ich öfters. Und es gibt kaum eine Aktion, wo kein Mann zu der Aktion kommt, mit mir ein sehr intensives Gespräch führt und viele Männer heulen. Ich habe noch nie eine Frau bei mir auf der Straße irgendwo heulen erlebt, aber Männer heulen. Die brechen irgendwo zusammen, irgendwo wird ihnen klar, ey Mann, das ganze Leben, das ist wie so ein Kartenhaus. Und das beeindruckt mich immer tief, wenn Menschen ganz tief betroffen sind von dem, was ich da an Straßenaktionen mache. Negativ, ich liege öfters als Toter in der Fußgängerzone. So 3-4 Stunden lege ich mich auf die Erde, einfach in so eine Fußgängerzone mit einem Schild auf dem Rücken. Da steht drauf, Karl Marx ist tot, John F. Kennedy ist tot. Mir ist auch schon ganz schlecht. Und darunter habe ich ein Schild, da steht drauf, bedenke, dass du sterben musst, Punkt, auf dass du klug wirst, die Bibel. Und bei der Aktion, die ist sehr grell, da muss man immer mal was, also da habe ich mal einmal Wasser über den Kopf geschüttet bekommen, oder Rollstuhlfahrer fahren an mich ran, manche heben mich hoch und wollen mit mir reden. In Köln lag ich vom Hauptbahnhof, da hat ein Drogenabhängiger eine Zigarette auf meine Hand ausdrücken wollen. Also das ist eine sehr grenzwertige Aktion, da muss man viel. In Kassel kam jemand, der hat zu mir gesagt, ich habe schon mehr Tote gesehen als Sie. Habe ich gesagt, ich mache hier keinen Wettbewerb, wer die meisten Toten gesehen hat. Ich möchte nur mich mit Ihnen unterhalten, dass die Leute auf dem Friedhof an den Tod denken. Aber auf dem Friedhof stirbt ja keiner. Ich habe noch nie einen erlebt, der auf dem Friedhof gestorben ist. Die sterben an den Stellen, wo sie nicht an den Tod denken. Im Urlaub, auf der Autobahn, zu Hause, in der Küche, in der Fußgängerzone. Und deshalb möchte ich mit den Leuten über den Tod sprechen. Wir bereiten uns nicht auf den Tod vor. Und also das ist schon immer ein bisschen grenzwertig, also ja gut. Ich habe auch mit Türken einige Erfahrungen gemacht, aber das wäre jetzt zu lang, darüber noch viel zu erzählen.
Herzlichen Dank. Bei uns geht es dir ziemlich gut, du kriegst kein Wasser über den Kopf geschüttet und Ähnliches, also genieß das. Oder vielleicht doch. Vielleicht lassen wir uns für morgen noch was einfallen, Arno.
Du hast uns wieder ein paar gute Bücher mitgebracht. Also das obere, das habe ich schon gelesen. Und
ja, ich habe ein paar gute Bücher.
Ja, stellst uns vielleicht mal noch kurz vor.
Ja, Glaube hat Gründe von Klaus Douglas. Wie ich eine lebendige Beziehung zu Gott finde, klingt ein bisschen trocken. Ich finde kein Buch, was besser den Glauben, Gott, vieles andere, warum Jesus auf die Welt kam, logisch erklärt, also mit sachlichen Argumenten für Menschen, die nicht in die Kirche gehen, als das Buch hier. Sehr zu empfehlen für Leute, die einfach mal so eine Grunderfahrung haben wollen. Sehr zu empfehlen. Ein anderes Buch ist auch gelb, das stammt von mir. Arnos Spielebuch für das ganze Jahr. Wir haben ja heute gespielt hier mit den Kindern. Ich habe so ein paar Kostproben gegeben. Wir werden am Sonntag noch einiges erleben. Wer mal Spiele braucht, für jeden Tag ein Spiel. Das ist auch für Seniorenkreise und Kindergarten, Geburtstage. Alle, ja, spielen die nicht? Senioren? Ach, es gibt Leute, die spielen ganz gerne. Ich habe schon öfters mit Senioren gespielt. Na gut, das ist so ein Buch. Und das Letzte, was ich euch empfehlen kann, ein ziemlich neues Buch von mir, das Senfkorn-Prinzip. 50 Ideen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Da werde ich heute Abend auch einiges von vortragen. Und das ist so, wer so ein Resümee von dieser Woche haben will, von den Abenden, der sollte sich das zulegen. Da stehen viele Dinge einfach nochmal komprimiert drin, wie ich entspannt leben kann als Christ, wie ich ermutigend leben kann, motiviert, ganz neu, ganz relaxed und barmherzig und gelassen als Mensch leben kann. Da gibt's ein paar gute Informationen. Wichtig, es hat noch nicht jeder kapiert, weil manche können zwar Bücher lesen, aber keine Schilder. Da vorne an der Wand sind so zwei Büchertische und da steht drauf, Kasse gegenüber, schräg gegenüber, da hinten, die erste Büchertisch muss man bezahlen. Da irren manche mal drumherum. Na gut.
Jetzt ist alles klar.
Na, jetzt ist alles klar.
Das Letzte wolltest du uns doch nie zeigen, nee. Dann zeig ich's.
Da will ich was vorlesen.
Herr. Ach so, darf ich's nicht
zeigen? Nee, das solltest du nicht zeigen. Dafür sind ja die Poster da hinten. Habt ihr die schon gesehen? Das sind so Poster mit lustigen Sprüchen.
Du hast gesagt, dein Hobby ist ja das Fotografieren.
Vielleicht sagst du noch was dazu. Also dort müssen alle vorbei. Weiter sind Arnos Lieblingsposter. Arno hat viele Hobbys, unter anderem das Fotografieren. Und dort hat Arno fotografiert und ein paar Sprüche zugeschrieben und das sieht ziemlich neckig aus.
Mit solchen Sprüchen stehe ich auch in der Fußgängerzone.
Und die sind auch zu erwerben?
Wer das möchte, kann sie kaufen.
Angucken, kostenlos und dann zu erwerben.
Als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet.
Okay, wir freuen uns jetzt auf Arno. Danke, dass du da bist und heute wieder gute Worte für uns hast.
Okay. Danke. Herzrhythmusstörung. Eine kleine Geschichte. Ein Arzt stellt mitten in der Nacht fest, dass sein Keller unter Wasser steht. Sofort ruft er einen Klempner an, dieser weigert sich allerdings zu dieser späten Stunde noch zu kommen. Daraufhin erklärt der Arzt ihm aufgebracht, dass er auch mitten in der Nacht kommen muss, wenn er zu einem Notfall gerufen wird. Viertelstunde später ist der Klempner da. Gemeinsam mit dem Arzt betritt er die Kellertreppe, die bereits zur Hälfte unter Wasser steht. Der Klempner öffnet seine Tasche, holt zwei Dichtungsringe heraus, wirft diese ins Wasser und sagt, wenn es bis morgen nicht besser ist, rufen Sie bitte wieder an. Okay, Herzrhythmusstörungen sind gar nicht zum Lachen. Ich habe jetzt trotzdem einfach so humorvoll begonnen, aber ich kann davon ein Lied singen. Ich habe ja viele Lieder, ich habe zwar noch keins zum Herzrhythmusstörungen, aber wir haben als Arno und Andreas, das war eine Musikgruppe in den 20er Jahren, vor 20 Jahren, also eure Großeltern werden das noch kennen. Die noch kennen die Gruppe. Wir haben vor 20 Jahren viele Konzerte gegeben in Deutschland, auch heimliche damals in der DDR. Und was wir gemacht haben, wir sind immer nach den Konzerten nach Hause gefahren, egal wo wir gespielt haben. Wenn wir in Basel in der Schweiz ein Konzert hatten, bis abends etwa 23 Uhr haben wir abgebaut, um 12:30 sind wir weggefahren, nachts um 5 sind wir nach Hause gekommen, haben eine Stunde, zwei Stunden geschlafen, sind wieder an die Arbeit gegangen. Das war unser Alltag. Und irgendwann bekam ich Herzrhythmusstörung. Und das war für mich ganz neu, hatte zwar ein Herz, aber Herzrhythmusstörung sagte mir noch nichts. Und dann hat der Arzt mich untersucht, hat gesagt, rauchen Sie? Sage ich, nein, bin nicht Raucher. Und sagte, machen Sie Sport? Sage ich, ja, regelmäßig, jogge regelmäßig. Und er sagte, Sie sind nicht übermäßig. Und dann hat er gesagt, haben Sie irgendwie Stress? Sag ich, nein, ich empfinde, habe viel Arbeit, aber ich empfinde keinen Stress. Sagt er, sind Sie Schichtarbeiter? Sag ich, nein. Auf einmal dachte ich, ja klar bin ich Schichtarbeiter. Ich arbeite tagsüber, fahre nachts, schlafe zwei Stunden und dann geht's wieder weiter. Und dann habe ich einen Schrecken bekommen. Und da habe ich meinen Lebensstil umgestellt. Dass ich abends, wenn ich etwa anderthalb Stunden fahren muss nach Hause, dass ich dann nicht mehr wegfahre, sondern bei dem Veranstalter bleibe und dort schlafe. Eine Reaktion aufgrund der Herzrhythmusstörung. Kleine Geschichte zu mir selbst. Gestern haben wir vom Herzbuben gesprochen, heute ist Kreuztrumpf, nicht Herz. Was denkt ihr, gibt es mehr Bibelstellen in der Bibel über Herz oder über Kreuz? Herz? Wer ist für Herz? Wer ist für Kreuz? Das sind die Frommen, die wir jetzt Kreuz gesagt haben. Die Kreuz gesagt haben, haben verloren. Es gibt ja viele Fragen, die sind noch nicht geklärt. Ist das Huhn zuerst, war das Huhn zuerst da oder das Ei? Was denkt ihr? Huhn oder Ei? Eindeutig das Huhn, weil Gott hat keine Eier geschaffen, sondern Hühner, also Tiere. Und dann gibt es andere Fragen, die noch zu klären sind, wenn Schwimmen schlank macht. Was machen Blauwale falsch? Und wenn die Blackbox eines Flugzeuges unzerstörbar ist, warum baut man nicht das ganze Flugzeug aus diesem Material? Und warum laufen Nasen, während Füße riechen? Und dürfen Frauen auch in einem Dreimannzelt schlafen? Und gibt es herrenlose Damenfahrräder? Ihr merkt, es gibt eine Menge Fragen. Auch die Frage, was ist mehr vertreten, Herz oder Kreuz? Alle, die das Herz gesagt haben, haben leider haben gewonnen. Nur 25 Mal ist vom Kreuz die Rede. 450 Bibelstellen gibt es über das Herz. Das Symbol der Liebe ist ja nicht das Kreuz, sondern das Herz. Warum? Vielleicht, weil es höher schlägt, wenn ich verliebt bin. Aber was ist, wenn ich plötzlich nicht mehr verliebt bin, wenn ich den anderen unsympathisch finde? Was schlägt dann? Vielleicht meine Faust? Oder meine Worte? Oder die Uhrzeit? Ich habe plötzlich keine Zeit für den anderen. Das ist menschliche Liebe, die den anderen liebt, wenn ich mein Gegenüber ansprechend finde, er mir zusagt, während der andere die gleiche Meinung vertritt wie ich. Ich liebe das, was ich anziehend finde, sympathisch und angenehm. Das ist typisch menschliche Liebe. Wirkliche, wahre, unverfälschte, göttliche Liebe liebt aber den anderen gerade auch dann, wenn er zickig ist, komisch ist, Mundgeruch hat, wenn er als Angeber daherkommt. Oberflächlich lieben uns vielleicht viele, aber wenn sie uns kennen oder kennenlernen mit unseren Macken, dann lassen sie uns oft fallen wie eine heiße Kartoffel. Deshalb gehen ja auch so viele Ehen kaputt. Man lernt den anderen halt im Lauf der Zeit immer besser kennen und dann hält die Verliebtheit nicht mehr. Manchmal halten dann auch Kinder. Aber wenn die größer sind oder das Haus fertig ist, dann kracht alles zusammen. Es beginnt, ich habe es gestern schon gesagt, mit der Hochzeit, mit der Hochzeit und dann sackt alles runter in den Keller mit der Hochzeit. Huch, was ist denn das für eine Frau? Deshalb möchte ich heute nicht von Verliebtheit sprechen, nicht vom Herzen sprechen, sondern von Liebe und von dem Kreuz, an dem bedingungslose Liebe deutlich wird, an dem Gott in Jesus einen Herzinfarkt bekommen hat. Für uns, Herzrhythmusstörungen, für uns. Da hängt ein Toter im Schaufenster, hängt am Kreuz und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sag ich, warte mal kurz, Jesus. Du kannst doch nicht, du bist der Weg, das ist doch kein Weg, das ist doch eine Sackgasse. Sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Sag ich, das ist Wahrheit, hängt am Kreuz, verkauft uns das Sterben noch als Leben. Das ist doch keine Wahrheit, das ist doch die Lüge. Das ist doch schlimmer als jeder Versicherungsvertreter. Hängt am Kreuz, sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sag ich, pass mal auf. Warte kurz, bist kurz vorm Krepieren und verkaufst den Tod mir als Leben. Dann musst du dir aber einen Dümmeren aussuchen. Und dann sagt Jesus, ja, das ist meine Liebe. Typisch göttliche Liebe, 1 und 1 ist 3. Sag ich, ja, 1 und 1 ist 3. Dann sagt er, bei mir heißt 1 und 1 ist 2. Dann sagt Gott, was heißt das? Was das heißt, sag ich, kommst du mir blöd, komm ich dir blöd. Hast du keine Zeit, habe ich auch keine Zeit. Bist du unsympathisch, bin ich auch unsympathisch zu dir. Und dann sagt Jesus, genau das ist meine Liebe, unlogische Liebe. Bist du unsympathisch? Bleib meine Liebe. Hast du keine Zeit? Ich habe Zeit für dich. Meine Liebe ist nicht abhängig von deiner Freundlichkeit. Logisch wäre doch, wenn wir Gott loslassen, dass er auch uns loslässt. Dass wenn wir keine Zeit haben, er auch kein Interesse mehr an uns hat. Wusstet ihr, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, total ungerecht war? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist gerecht. Aber was bleibt denn bei Auge um Auge, Zahn um Zahn übrig? Nur noch Zahnlücken. Ausgestochene Augen. Das klappt leider nicht. Es funktioniert nicht. Das kannst du jeden Abend im Fernsehen beobachten. Das kannst du sehen, wenn die Israelis und die Palästinenser sich gegenseitig abknallen und eine Bombe ins Café schmeißen. Jesus hat die Schuld bezahlt, die wir hätten bezahlen müssen. Das ist aber ungerecht, wenn ein anderer die Schuld bezahlt. Nur Vergebung ist die einzige Art, Krieg, Hass, Tod, Sünde zu besiegen. Oder hast du irgendeine Alternative? Und Jesus ist für uns gestorben, bevor wir ihn darum gebeten haben. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, nicht für unsere Entschuldigung und für unsere Ausreden. Wir müssen nicht mehr selber fertig werden mit unserer Schuld. Wir müssen keine Überstunden machen, um unsere Schulden abzuladen. Wir müssen nicht mehr bis zum Herzinfarkt warten, sondern er bezahlt sie. Die Schuldfrage ist die wichtigste Frage überhaupt. Und die Schuld hat viele Gesichter. Stolz, Eifersucht, Mobbing, unsozial gewesen, mein Geld nicht mit den Hungrigen geteilt, Rufmord, Gottes Schöpfung missachtet, zu viel Computer gespielt, nicht auf Gottes Maßstäbe geachtet, Unachtsamkeit, nicht zugehört, Kinder geschlagen, nur meine Interessen im Sinn gehabt, betrogen, Streitsucht, im Tonfall zu hart gewesen, Workaholismus, mein Partner angeschnauzt, nicht auf Jesus gehört, Faulheit, Wutausbrüche und so weiter. Die Psychologie, so wichtig wie sie ist, kann bestimmte Ursachen erforschen und herausbekommen, warum ich so oder so bin. Aber wie du mit der Schuld fertig werden sollst, wohin du mit deiner Schuld gehst, da kann dir kein Psychologe helfen, kein Therapeut und sei er noch so intelligent. Die Antwort nach der Schuldbeseitigung bleibt die Psychologie schuldig. Es gibt ja verschiedene Formen, mit Schuld fertig zu werden oder damit umzugehen. Manche ziehen sich Drogen rein, Tabletten, Alkohol, um ihre Schuld zu verdrängen. Manche lenken sich ab durch Workaholismus, durch Arbeit bis zum Herzinfarkt, dass ja keine Schuldgefühle hochkommen. Aber dadurch wird die Schuld nicht beseitigt, nur verdrängt. Und sie kommt an anderen Stellen wieder hoch. In der Bibel, im Neuen Testament, im Römerbrief 5, Vers 9, können wir Folgendes lesen. Ein bisschen komischer Spruch, versteht nicht jeder gleich. Durch sein Blut sind wir gerechtfertigt. Er nimmt uns die Schuld weg durch seinen Tod. Was machen wir? Wir rechtfertigen uns selbst. Weißt du, was das heißt? Rechtfertigen uns selbst. Wir fertigen uns selbst das Recht an. Das heißt, wir schaffen uns selbst Recht, so wie wir es brauchen. Wir rechtfertigen uns selbst. Wir rechtfertigen das Recht selbst an. Ich habe heute Abend euch 5 Kreuzgedanken mitgebracht. Mein erster Kreuzgedanke, das Kreuz sieht aus wie etwas durchkreuzt. Gott setzt sein Kreuz auf unsere Schuld und damit ist sie weg. Aber das ist wie ein Scheck, der dir nur nützt, wenn du ihn einlöst. Sonst ist er nur ein Fetzen Papier. Das Kreuz durchkreuzt unsere Schuld und durchkreuzt die Pläne, mit der Schuld selber fertig zu werden. Wenn du am Boden liegst, verzweifelt bist über dich und deine Schuld, fordert dich Jesus auf, bleib nicht am Boden liegen. Du sollst in Jesu Gegenwart auferstehen. Aufstehen, weil er deine Schuld bezahlt hat. Er möchte, dass du wieder aufrecht gehst. Nimm seine Zahlung für dich persönlich in Anspruch. Mein zweiter Gedanke, Gottes Pluszeichen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, den Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das Wort Segen kommt ursprünglich von signieren, Unterschrift, Signature, mit einem Zeichen versehen. Gott hat viele Zeichen gegeben in der Geschichte. Und nicht nur in der Geschichte Israels. Das Wichtigste, das Zeichen des Christus am Kreuz. Gesegnet sein heißt, mit dem Kreuz von Gott signiert zu sein. Indem Jesus den Fluch des Todes, das Gericht für uns trägt und überwindet, wird das Kreuz das Siegeszeichen, ein Lebenszeichen für uns. Ein Mädchen kommt vom Dorf das erste Mal in die Stadt, sieht die vielen Kirchtürme und sagt, Mutti, guck mal, die haben überall Pluszeichen auf der Kirche drauf. Wir sind gezeichnet vom Minuszeichen der Sünde und des Todes und der vielen Minuszeichen in unserem Leben. Ich bin ein ADS-Mensch. ADS heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivität auch noch. Und weißt du, was ich von Kindheit an gelernt habe? was Leute mir gesagt haben? Nichts nutzt, Flasche, hau ab, geh weg, hör doch auf, Pappnase, Arschloch, wir können auf dich verzichten. Warum hast du das gemacht? Wer hat dir das erlaubt? Wo hast du das Geld? Das waren Sprüche seit meiner Kindheit, seitdem ich geboren bin, habe ich nur solche Sprüche an den Kopf geknallt bekommen. Das kann einen schon tief, das brennt sich tief im Herzen ein. Nur negativ, immer nur tief. Und viele, die ADS haben, stehen in der Gefahr, Selbstmord zu begehen, weil sie nicht gewollt sind. Ich war nie gewollt. Ich habe in meiner Kindheit keinen Trost erfahren. Wir schicken dich ins Heim, hat meine Mutter gesagt. Und ich habe auch gedacht, da komme ich her. Wie viele Arbeitslose, wie viele Behinderte sind nicht gewollt? Wie viele rennen von Firma zu Firma? Und überall, wo man hinkommt, wird einem gesagt, wir brauchen Sie leider nicht. Zu alt, Sie haben nicht die richtige Ausbildung. Nee, ist schon voll. Nee, wir haben keine Arbeit. Ich weiß nicht, was deine Eltern gedacht haben, als du geboren wurdest. Oh, schon wieder ein Mädchen. Und wir haben schon 5. Oder vielleicht hat deine Mutter gedacht, Scheiße, ich bin schwanger. Ach du Schreck, ich bin schwanger. Das heißt, über deinem Leben steht die Überschrift, ach du Schreck. Da steht nicht, oh super, ich bin schwanger. So, oh nein. Ja? Das klingt hier so locker flockig. Aber wenn du ganz tief im Herzen seit deiner Kindheit weißt, du bist eigentlich nicht gewollt, man hat dich halt nur großgezogen, das kann schon einen tief schmerzen. Und was ist Gott? Gott setzt sein Pluszeichen. Dann kommt Gott daher, setzt sein Pluszeichen vor dein Leben. Das Kreuz sieht aus wie ein Pluszeichen. Gott sagt Ja zu dir. In 1. Mose 1, Vers 27 steht, dass Gott uns nach seinem Bild schuf. Wir sind kein Nebenprodukt, kein Abfallprodukt. Gott hat sich Gedanken über uns gemacht, über dich gemacht. Hat seine ganze Liebe, seine ganze Kraft und Kreativität in uns investiert. Und siehe, es war sehr gut. Du hast kein Recht, dich unter Preis zu verkaufen. Dir steht nicht zu, den Lügen des Teufels zu glauben, die er dir vorsetzt. Du wirst schuldig, wenn du schlechter über dich denkst, als Gott über dich denkt. Du brauchst keine Panik bekommen. Er sieht in dir keinen verhinderten Engel, aber eine Person, die wertgeschätzt ist, die wertvoll ist, geliebt wird. Gott sagt Ja zu uns, auch da, wo wir es versagen, wo wir überhaupt nicht seinen Maßstäben gerecht werden. Gott sagt Ja zu dir als Person, nicht zu allem, was du tust, aber zu dir als Person. Er liebt dich als Sünder, aber er liebt nicht deine Sünde. Wenn ich das nicht nur glaube, sondern aus dieser bedingungslosen Liebe auch immer mehr lebe, dann beginne ich immer ehrlicher zu werden. Weil ich weiß, ich brauche nichts mehr vorzuspielen. Dann kann ich mich fallen lassen mit meinen ganzen Schwächen, mit meinem Versagen, kann ehrlich sein, kann alles zugeben, kann weinen über mich, kann lachen über mich. Ich habe es gestern erzählt. Brauche mich nicht mehr so wichtig nehmen, weil Gott mich so wichtig genommen hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Dann brauche ich das nicht mehr selber tun, mich wichtig nehmen. Das entlastet ungemein. Gott sagt Ja, mein zweiter Kreuzgedanke, Pluszeichen. Gott stellt den vielen Minuszeichen in unserem Leben sein Pluszeichen entgegen. Ich lese euch ein paar Bibelstellen vor. Jesaja 43, fürchte dich nicht, sagt Gott, ich habe dich erlöst. Ich rief dich beim Namen, du gehörst mir. Gott ist nicht gekommen, hat gesagt, oh, jetzt kommt Gott. Ne? Sondern fürchte dich nicht, ey, be cool, Baby. Ich bin's nur, der Herr, dein Gott. Das ist doch toll. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, hat gesagt, ey, komm du mal da hinten, kannst du mal kommen? Sondern hat gesagt, ey, Manfred, Sibylle, Rebecca, Fabian, kannst du mal kommen? Brauch dich. Gott hat mich beim Namen gerufen. Eine andere Bibelstelle, Hebräer 3, darum, ihr gottgeweihten Brüder und Schwestern, Mitteilhaber der himmlischen Berufung, schaut hin auf Jesus. Es ist eine Ehre, wir sind Mitteilhaber. Wenn du bei Microsoft Mitteilhaber bist, der Firma, ne, brauchst du nicht mehr arbeiten hier. Wir sind Mitteilhaber der himmlischen Berufung. Johannes 1, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es ist das höchste Menschenrecht, ein Kind Gottes zu sein. Psalm 8, Vers 6, nur ein wenig kleiner hast du ihn gemacht, den Menschen, als die himmlischen Wesen. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Wir sind kein Abfallprodukt. Mit Ehre und Würde hat uns Gott geschaffen. Ein bisschen kleiner als himmlische Wesen. Das heißt, die Flügel fehlen, aber sonst ist fast alles dran. Epheser 1, in ihm hat er eine Fülle geistlichen Segen über uns ausgeschüttet. In ihm hat er uns auserwählt. Seine Söhne dürfen wir sein. El Shaddai heißt so viel wie mehr als genug. Gott hat uns nicht ein bisschen Liebe gegeben, sondern mehr als genug im Überfluss. Epheser 5, Vers 8, wir sind Licht, auch ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Leben wir so oder leben wir unter Preis? Mit einem neuen Selbstbewusstsein an den Tag zu gehen? Der Psalmist betet im Psalm 139, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter, dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht, an mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Erkennen wir das an uns selbst? Stehe ich morgens vor dem Spiegel und sage, boah, hast du mich toll gemacht. Junge. Ne? Steht auch keiner so vor dem Spiegel. Wir stehen vor dem Spiegel, sagen zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, Nase, Herpes, sonst was. Ne? Sagen, wie sehe ich heute aus? Ne? An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Das ist unser Standard. Merkt ihr, wo wir schuldig werden? Wo wir ständig an uns rummeckern und damit letztendlich auch an Gott rummeckern? Hättest mich besser machen können. Ein bisschen Barbie-mäßig, ein bisschen. Ne? Ein bisschen schlanker, ein bisschen größer. Ne? Ein bisschen mehr sonst was. Der Prophet Jesaja Zephania sagt im Zephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern. Er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Und weißt du, wenn Gott jubelt, das ist echt, da ist Werder Bremen oder Aue, Südkurve gar nichts gegen. Da geht richtig die Post ab, wenn Gott jubelt. Er jubelt laut, wenn er uns sieht. Gott sagt nicht, oh nein. Er jubelt laut. Können wir uns das vorstellen? Merkt ihr, was wir für ein Bild von uns haben und von Gott? Johannes 15, Vers 16. Freunde habe ich euch genannt, weil ich euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe, kundgetan habe. Manche werden ja von ihren negativen Lebenslügen und Sprüchen, die sie seit ihrer Kindheit gehört haben, K.O. geschlagen, wie von einem Boxer, der zehnmal stärker ist. Seit dem Sterben von Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung können wir wieder auferstehen, mit dem aufrechten Gang durchs Leben gehen. Lasst uns Jesus in unser Kreuz nehmen. Er wird uns stark machen. Brich mit Gottes Hilfe den Bann, den Fluch deines Lebens, dass du ein Nichts bist. Du bist ein Kind Gottes und der Teufel hat kein Anrecht mehr auf dich. Nicht die Erfahrungen, nicht deine Verletzungen aus der Kindheit dürfen dich mehr bestimmen. Nicht der Fluch deiner Eltern, deines Arbeitgebers, deines Bruders, deiner Schwestern, deiner Nachbarn soll dein Leben und dein Denken bestimmen, sondern der Segen Gottes, sein Zeichen, seine Signatur. Auch beim verlorenen Sohn war das Kreuz die Haltung des Vaters, die absolute Annahme. So kam der Vater ihm entgegen, wie ein Kreuz, hat ihn in den Arm genommen. Ich habe es gestern erzählt. Pluszeichen. Sagt, boah, Mann, oh, komm in meinen Arm. Pluszeichen. Der Vater winkt nicht ab, sagt, komm, lass. Er weist ihn nicht zurück, er verschränkt die Arme nicht. Er nimmt ihn wieder auf. Absolute, bedingungslose Liebe. Er streckt dem Sohn seine Arme aus. Auch der verlorene Sohn ist auferstanden. Aus dem Schweinestall zum Vaterherz Gottes. Mein zweiter Gedanke, Gottes Pluszeichen. Die ersten zwei Kreuzgedanken waren Gottes Zuspruch. Gott spricht mir zu, meine Sünde zu vergeben. Gott spricht mir zu, mich bedingungslos zu lieben. Und dann kommt Gottes Anspruch. Er hat Anspruch auf mich und auf dich. Gott ist anspruchsvoll. Mein dritter Gedanke, das Kreuz zeigt in zwei Richtungen, in die horizontale und die vertikale. Gottes Liebe ist keine Folge unserer Handlungen, sondern hat Auswirkungen auf unsere Handlungen, zu unseren Mitmenschen. Seine Liebe will mich befähigen zu Gottes großen Ziel. Und sein Ziel mit mir ist auf ihn ausgerichtet, auf sein Reich. Auf wen ist dein Interesse ausgerichtet? Dein ganzes Leben, dein Geld, deine Kraft, deine Kreativität? Auf wen ist die ausgerichtet? Auf deine Rente? Auf dein Haus? Auf dich selbst? Dass es dir was bringt, dass es dir gefällt, dass du etwas davon hast? Ja, und wenn du tot bist, was ist dann? Musst du das sowieso alles abgeben. Mir haben sie in Leipzig eine Gitarre geklaut, die ich fast 30 Jahre hatte. Und das hat mir ein bisschen wehgetan. Und alle haben noch einen großen Schrecken bekommen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, aber weißt du was, Schatz, die Gitarre, ich muss doch alles abgeben. Ich muss mein Auto abgeben, mein Haus, ich muss selbst dich loslassen. Da werde ich doch die Gitarre loslassen können. Wir müssen alles abgeben. Worauf ist unser Leben ausgerichtet? Das Kreuz zeigt in zwei Richtungen, zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Und wer Zeit, Liebe, Kraft, Geld, Nerven verliert für Gott und seine Schöpfung, wird das Leben empfangen. In Lukas 9, Vers 24 können wir lesen, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Die Frage ist, was kann Gott mir zumuten? Das ist die entscheidende Frage, nicht die Frage, was habe ich davon? Und der Herr Zumwinkel, der ist so dumm, der ist eigentlich intelligent. Und ein kleiner Trost für alle, die kein Abitur haben. Studium und Abitur schützt nicht vor Dummheit. Der ist so intelligent und hätte doch wissen müssen, dass er selbst, der ist nicht mehr der Jüngste. Der wird vielleicht noch 10, 20 Jahre leben, na und? Und dann muss er seine ganzen Millionen wegschmeißen. Die kann er nicht mitnehmen. Wenn er sie ja mitnehmen könnte, dann würde ich sagen, gut, Herr Zumwinkel, dann machen Sie noch ein bisschen, ne, dass Sie viel mitnehmen können. Aber er muss alles loslassen. Der hat zu kurz gedacht, zu kurz. Was habe ich davon? Zwei Richtungen. Ich möchte euch eine kleine Passage aus meinem Senfkornbuch vorlesen. Kinder bekommen ja so eine Trotzphase. Und irgendwann lassen sie die Trotzphase los. Die sagen, das mache ich aber trotzdem. Und irgendwann hört die Trotzphase auf. Es gibt Erwachsene, die haben die Trotzphase noch bis ins hohe Alter. Bei denen wird es dann etwas kompliziert. Ich übe gerade wieder eine neue Trotzphase ein. Das ist die horizontale. Die Menschen sind unlogisch, unvernünftig und egoistisch. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen wegen unlauterer Motive anklagen. Tu trotzdem das Gute. Wenn du Erfolg hast, wirst du falsche Freunde und richtige Feinde gewinnen. Arbeite trotzdem an deinem Erfolg. Das Gute, das du heute tust, wird morgen vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verletzlich. Sei trotzdem offen und ehrlich. Die Menschen mit den größten Ideen werden von den Menschen mit den kleinsten Ideen abgeschossen. Denke trotzdem groß. Die Menschen haben Mitleid mit dem Verlierer, aber folgen nur dem Sieger. Kämpfe trotzdem für die Verlierer. Was du in Jahren aufgebaut hast, kann in einer Nacht zerstört werden. Bau trotzdem. Und gib der Welt das Beste, was du hast, und du wirst dafür geschlagen. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Das kann ich nicht aus mir heraus. Dazu brauche ich Gott. Gott ist ja radikal. Kommt von Radieschen. Radi, wer Latein hat, ne, Radi kommt von Wurzel. Radi heißt Wurzel. Gott will in die Wurzel meiner Verletzung, in die Wurzel meiner Persönlichkeit, in die Wurzel meiner Sehnsüchte und will mich von innen heraus stark machen. Er will mich stark machen. Nicht ich muss stark werden und muss diese trotzdem einüben, kann ich gar nicht. Ich muss schwach werden, damit er stark werden kann in mir. Und dann kann er plötzlich Dinge in mir bewirken, die ich nie könnte. Ich könnte dann Menschen lieben, die absolut unsympathisch sind. Ich kann meiner Mutter vergeben, die mich so tief verletzt hat. Ich von mir aus könnte das nicht. Ich habe in Hoyerswerda mit Leuten gesprochen darüber, habe mit Rechtsradikalen auf der Straße diskutiert, habe gesagt, dass es 8 Jahre gebraucht hat, bis ich meiner Mutter vergeben hat, die mich zusammengeschlagen hat damals als Kind. Wegen ADS, das wusste sie nicht, ich auch nicht. Aber es war nicht besser dadurch. Ich habe viele Linkereien gemacht, meine Mutter hat mich zusammengeschlagen. Als ich Christ wurde, hat es 8 Jahre gebraucht, bis ich bereit war, meiner Mutter zu vergeben. Das war nicht meine Stärke, das hat Gott in mir bewirkt. Nach und nach, ich habe Gott immer tiefer in mich hineingelassen und er hat mich dazu befähigt. Wenn du gegen den Strom schwimmen willst, lass Gott ganz tief in dich hinein. Mein 4. Kreuzgedanke, der Deichselgott. Das Kreuz sieht aus wie eine Deichsel am Handwagen. Als Kind habe ich mich oft auf so einen Handwagen gestellt. Hab die Deichsel hochgeklappt und bin den Berg runtergefahren. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ich habe mich ziemlich schnell überschlagen. Das ging nur eine kurze Zeit gut. Es gibt einen Spruch in den Sprüchen in der Bibel, da steht Sprüche 11, Vers 14, fehlt es an Führung, kommt ein Volk zu Fall. Wenn ich wirklich ehrlich bin, stelle ich fest, dass ich eine Führung, eine Leitung in meinem Leben brauche. Das Leben ist zu komplex, als dass ich es alleine leiten könnte und führen könnte und alleine zurechtkäme. Meine Mutter ist mit 94 ziemlich alt geworden. Wenn sie über eine Hauptverkehrsstraße wollte, hätte sie eigentlich Hilfe gebraucht. Aber meinst du, sie hat die Hilfe so locker in Anspruch genommen? Ich habe ihr immer mal angeboten, soll ich dir helfen? Sagt, das kann ich alleine. Dann habe ich gedacht, das ist typisch für uns. Wenn sie ehrlich gewesen wäre, hätte sie gesagt, ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der mich rüberbringt. Aber ihr Stolz hat sie daran gehindert. Unser Stolz hindert uns daran, Gott als Führung anzusehen. Wir sind zu stolz, Leitung anzunehmen, Hilfe anzunehmen. Das ist, kann ich alleine. Selbst ist der Mann, die Frau. Lass dir ja nichts schenken. Selbstheilungskräfte, Selbstbestimmung, Selbstbefriedigung. Das Leben machen wir alles selbst. Genmanipulation, wir machen das Leben selbst. Und auch das Sterben machen wir selbst. Und das Leiden. In Österreich ist eine Klinik verklagt worden, die einer Frau nicht zur Abtreibung ihres behinderten Kindes geraten hat. Wir entscheiden selbst, wann jemand lebenswert ist. Das kommt auch in Deutschland auf uns zu. Und trotz Antrag auf Sterbehilfe, Klammer, welch ein Wort, Sterbehilfe, entscheiden wir wieder selbst den Zeitpunkt, wann wir diesen Globus verlassen wollen. Können wir alles selbst, machen wir alles selbst. Und wenn wir das Leitsystem in unserem Leben wegklappen, wie die Deichsel im Handwagen, müssen wir uns nicht wundern, dass sich unser Leben überschlägt. Unser Globus, die Regierung, diese ganze Natur. Herzinfarkt und Herzrhythmusstörungen sind die Folge mit uns, mit unserem Partner, mit Gott, mit dem ganzen Globus. Sind wir wirklich ehrlich und nehmen Gottes Hilfe an? Oder sagen wir, lieber Gott, lass mal, bleib mal oben, ich schaffe das schon alleine. Irgendwie kriege ich das hin. Kriegen wir es hin? An Gottes Gegenwart zu glauben, ist ziemlich einfach. Aber ihm ganz konkret reinreden zu lassen in mein Leben, ihm zu erlauben, mein Leben zu bestimmen, zu führen, darauf kommt es an. David bittet im Psalm 25 um Leitung. Ich lese euch mal vor. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht scheitern, lass meine Feinde nicht triumphieren, denn niemand, der auf dich hofft, wird zu Schanden. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade, führe mich an deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Frage, wer bestimmt dein Reden? Wer hat das Recht, dein Handeln zu bestimmen? Wer hat das Recht, dich zu beeinflussen? Wer führt in deinem Leben Regie? Manchmal stehe ich mit dem Schild auf der Straße, da steht drauf, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Und ganz klein darunter, er ist der Regisseur. Gott ist kein religiöser Gott, der nur für die Religion zuständig ist. Also sonntags oder mittwochs im Hauskreis oder zwischendrin so mal mit Gebet und Bibel. Gott ist ein alltäglicher Gott für den Alltag. Er möchte in allen Lebensbereichen uns beeinflussen und leiten. Deinen Fahrstil, deinen Umgang mit Finanzen, deine Sexualität, deine Art, wie du mit Mitkonkurrenten, Mitbewerbern umgehst, deine Zeiteinteilung, was du liest, welche Filme du dir reinziehst, alles möchte Gott mitbestimmen. In einem Lied von Arno und Andreas hieß es mal, es ist ein älteres Lied, mir scheint, die Seele ist ein Teppich, auf dem nicht jeder trampeln soll. Die Bilderflut lässt schlimme Spuren, das Maß für Dreck ist übervoll. Es würde doch keiner mit ölverschmierten Gummistiefeln bei dir ins Wohnzimmer rein dürfen. Da würdest du sagen, aber hallo, Gummistiefel ausziehen draußen im Hof. Ne? Wie viel Dreck, wie viel Müll lassen wir in unsere Seele rein, in unsere Gedanken, in unser Herz, durch das Fernsehen? Wie viel Müll? Gott möchte das Sagen haben in deiner Partnerwahl. Er möchte deine Gefühle, deinen Verstand bestimmen, selbst in Bereichen, wie du dich ernährst, ob du dich gesund ernährst oder nicht, möchte er dich bestimmen. Wie viel du isst, selbst das möchte Gott bestimmen. Er möchte dich leiten, wie viel du isst. Völlerei, das heißt viel zu essen und zu trinken, wird in der Bibel erstaunlich oft angeprangert. Nicht nur die Sexualität, auch unsere Essenskultur. Und gerade hier im Wilden Westen und den Amerikanern, von denen haben wir das ja gelernt, nicht zu essen, sondern man könnte fast sagen zu fressen, wie Tiere. Möglichst viel zu essen. Essensqualität noch immer steigern. Und Lebensqualität nimmt ab. Unsere Beziehungen nehmen ab, aber die Essensqualitäten nehmen immer weiter nach oben zu. Wir sollen Gott in allen Bereichen bestimmen lassen. Aber da musst du dich ja aufgeben. Na klar, machst du ja sowieso. Du gibst dich ja sowieso auf. Jeden Tag, jede Minute gibst du dich auf. Du gehst auf im Zeitgeist, in der Meinung der Leute, in den Medien, in der Prägung deiner Eltern. Wir geben uns alle auf. Und was dabei herauskommt, das weißt du selbst. Aufgeben tust du dich so oder so. Wenn du dich aber seiner Führung anvertraust, dich aufgibst in Gott, wie ein Paket, was du bei UPS aufgibst, das ist ja hoffentlich auch in guten Händen und kommt sicher an, wirst du bei Gott in guten Händen sein. Er bringt dich sicher ans Ziel. Denn wenn du dich aufgibst, wirst du am Ende seiner Zeit mit ihm auferstehen. Mein fünfter und letzter Gedanke, Gottes Stoppzeichen. Früher gab es Polizisten bei uns, die haben manchmal so auf der Kreuzung gestanden, bevor es Ampeln gab. Wisst ihr, was das noch heißt? Stopp, anhalten. Als ich meiner Frau von der Predigtidee erzählt habe, hat sie gesagt, pass aber ein bisschen auf, das sind Gedanken, die kennen doch die Leute alle schon. Die Leute wollen auch mal was Neues hören. Und da habe ich gesagt, komisch, die wollen was Neues hören? Zu dir sage ich da auch immer mal, Schatz, ich liebe dich. Hast du da auch schon mal vor 3 Jahren gehört? Du sagst da auch nicht, kannst du mal was Neues einfallen lassen? Das ist ja das Schlimme, dass wir die alten Nachrichten noch nicht gelebt haben, noch nicht eingeübt haben, in unserem Alltag umgesetzt haben und ständig nach neuen Erkenntnissen, nach neuer Lehre fragen. Manchmal stehen wir in der Gefahr, dass unser Glaube verkommt zu einem Automatismus. Wir wissen alles. Ja, Jesus liebt mich. Ja, er ist für mich gestorben. Ja, weiß ich. Ja, er hat mich geschaffen. Ja, okay. Gibt's was Neues? Dienst nach Vorschrift. Wir machen alles richtig, aber unser Herz ist wo ganz anders. Wir lassen uns doch nie mehr vom Geist Gottes bestimmen. Und wenn der Geist Gottes weht, dann sagen wir, mach schnell das Fenster zu, es zieht. Und Gott steht vor uns in seinem Sohn am Kreuz und sagt, ey, stopp, halt mal an, halt mal den ganzen frommen Laden an. Manchmal ist unser Glaube wie eine Maschine, er läuft und läuft, wir fahren immer auf vollen Touren. Unser Motor ist absolut heiß, an Ölwechsel denken wir kaum noch. Und Gott steht am Kreuz in seinem Sohn und sagt, halt. Und Gott will uns nicht mit seinem Stoppzeichen ärgern. Genauso wie ein Autohersteller den Käufer ja nicht ärgern will, zur Inspektion zu gehen und zum Reifenwechsel, zum Ölwechsel, zum Werkstattbesuch. Er will auch den Käufer nicht ärgern. Den reichen Jüngling hat Gott anhalten wollen. Als er zu Jesus kam und sagte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben, hat er gesagt, hat Jesus gesagt, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen. Aber er hat sich nicht anhalten lassen. Jesus hat angehalten, bei Zachäus ist bei ihm eingekehrt. Und Zachäus hat angehalten, hat angehalten, mit seinem Betrug fortzufahren. Er hat die entsprechenden Konsequenzen gezogen bei dem Stoppzeichen, was Gott ihm gegeben hat. Jesus erinnert uns mit seinem Kreuz daran anzuhalten, Inventur zu machen, Bilanz zu ziehen, sich ein realistisches Bild zu verschaffen, sich nichts in die Tasche zu lügen. Fehlentwicklungen und neue Möglichkeiten zu erkennen, dazu ist die Bilanz da. Und Jesus sagt, halt an, hör auf zu klagen, was die anderen für Gaben haben. Vergleich dich nicht mit den anderen, du bist nicht gleicher unter Gleichen, sondern anders unter anderen. Ich habe dir 3 Talente gegeben und du bist nicht für die 20 Talente der anderen zuständig. Und zu dem einen sagt er, ey, hör endlich auf, so überheblich zu sein. Und wieder einen anderen sagt er, stopp. Beende deine Angst, deine Panik, keinen Partner mehr abzubekommen. Und einem sagt er, ey, halt doch mal an, hör doch mal auf mit dem Schweigen, fang doch mal wieder an zu reden. Und einem sagt er, ey, stopp, bevor du gehst, geh erst, entschuldige dich. Mach die Sachen, die Linkereien, die da gelaufen sind, vergib dem anderen. Hören wir, beachten wir Gottes Stoppzeichen? Zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese, und Gott dadurch zu mir spricht, oder wenn mich jemand korrigiert und ermahnt, wenn ich ein Lied höre oder eine Predigt und Gott das benutzt, um zu mir zu sprechen. Aber bitte mach nicht Folgendes, halt dir nicht die Ohren zu und sag Gott, er hätte nicht zu dir gesprochen. Gott redet viel öfters, als wir zuhören wollen. Und stell bitte Gott keine Fragen, wenn du nicht bereit bist, die Antwort zu akzeptieren. Wie der reiche Jüngling, der kam zu Jesus und hat gesagt, was soll ich tun? Und als ihm Jesus sagt, was er tun soll, ist er weggegangen. Oder stellst du nur Fragen und willst die Antwort selbst entscheiden? dann stell Jesus keine Fragen. Aber wenn du ans Ziel kommen willst, dann halte seine Maßstäbe, dann frag ihn und tu das, was er sagt, egal wo es hinführt. Jesus will uns mit seinem Stoppzeichen auf Golgatha nicht ausbremsen, im Gegenteil. Er will uns zum Ziel führen. Die einen sollen auferstehen aus ihren Betten, wenn sie vor Träumereien nur rumdösen. Und Jesus sagt, fang an, endlich an loszulegen, fang an loszugehen, anzupacken, nicht nur zu reden und zu philosophieren und fromme Sprüche loszulassen, komm endlich in die Gänge, tu das, was du glaubst. Und die anderen sollen auferstehen, wenn sie vor Schufterei und Stress nur am Boden liegen und kaputt sind. Und Jesus sagt, ey, du mit deinem Aktivismus, schalt das Teil mal ab, komm mal zur Ruhe, setz dich, hör mal auf mit dem Programm. Lass die Bibelstunde fahren, ne? Lass den Gottesdienst, komm einfach mal zur Ruhe. Hör auf, ständig an deiner Anerkennung zu arbeiten, an deiner Leistung. Du bist deshalb wertvoll, weil ich dich geschaffen habe, nicht deshalb wertvoll, weil du irgendwas schaffst. Und dann stehen wir an der Kreuzung Gottes und fragen uns, ob wir einfach so weiterleben sollen. Gott weiß, wenn wir weitergehen würden, einfach so, würden wir im Niemandsland enden. Oder ob wir mit Gottes Hilfe an seiner Kreuzung einen neuen Weg einschlagen sollen. Und vielleicht ist dies dieser Abend für den einen oder anderen so ein Stoppzeichen Gottes, eine Kreuzung, an der du vielleicht das erste Mal Gottes großes Pluszeichen erlebst und sagst, ey, Gott liebt mich bedingungslos. Er sagt einfach Ja zu mir. Wertschätzung. Und vielleicht ist der Abend so ein Abend, wo Gott das erste Mal dir deine Schuld durchkreuzen will, wegnehmen will. Vielleicht schlägst du ab heute einen neuen Weg ein und erlaubst diesem Jesus an der Kreuzung die Führung für dein Leben. Und dann ändern sich zwei Richtungen, die Richtung zu Gott und die Richtung zu deinen Mitmenschen. Du nimmst Gott ernster und du nimmst deine Mitmenschen ernst. Und dann hängt das Kreuz nicht mehr an deinem Hals, an einem Goldkettchen oder hält als Fensterkreuz die Fenster in deinem Haus zusammen, sondern befindet sich in deinem Herzen als Halt, als Orientierung, als Trost und Kraft für den Alltag. Und auch heute Abend möchte ich wieder einladen, hier nach vorn zu kommen. Wenn du irgendwo ein Aha-Erlebnis hattest, wo du sagst, ey Mann, bei den vielen Gedanken, die ich hatte, kann sein, dass da nur ein winzig kleiner Gedanke für dich dabei war und du sagst, das daran möchte ich festhalten, das andere vergiss alles. Und den einen einzigen Spruch, den einen Gedanken, den übt 10 Jahre lang. Und wenn du den nach 10 Jahren etwa eintrainiert hast, Teil deiner Persönlichkeit ist, dann üb den nächsten. Mach dich nicht in dem ganzen Programm fertig und sag, oh, was ich alles machen müsste und sollte und könnte. Oh, ne? Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung. Such dir was Kleines aus und sag, damit will ich anfangen. Ich will endlich anfangen, Ja zu mir zu sagen, weil Gott Ja zu mir sagt. Oder ein anderer sagt, ich will endlich meine Schuld abgeben, loslassen. Ich habe so viel Mist gebaut. Und ein anderer sagt, ich will endlich die Schuld, wo Menschen an mir schuldig geworden sind, loslassen. Und den Menschen vergeben. Und Gott bitten, ihm zu vergeben. Und ein anderer sagt, ich will endlich meinen Stolz, meinen Egoismus, meine Eigenverantwortlichkeit abgeben. Ich will Gott die Führung in mein Leben geben. Und wir haben jetzt einen Augenblick Zeit, wo jeder für sich mit Gott reden kann, im Stillen. Und wenn die Musik ansetzt, ich ein Gebet gesprochen habe, dann können die Menschen, denen heute Abend irgendwas klar geworden ist, hier nach vorn gehen, da wo die Kerzen brennen. Da gibt es 2 Eimer, ein Eimer mit Kerzen und ein Eimer mit Steinen. Und vielleicht ist dir ein Stein heute vom Herzen gefallen, hast gedacht, ey, das habe ich ja gar nicht gewusst. Oder vielleicht ist der Stein für dich eine Belastung, eine Schuld, die du selbst hast, die du loslassen willst und losgelassen hast im Gebet jetzt gleich. Oder vielleicht ist der Stein so eine Schuld, wo andere an dir schuldig geworden sind. Sagt, ich möchte endlich, mein Chef hat mich vergewaltigt vor 30 Jahren. Dem habe ich das nie vergeben. Und du gibst das ab an Gott, vergibst die Schuld an Gott und er wird damit so umgehen, wie es richtig ist. Du musst nicht mehr heute von der Schuld von damals dein Leben bestimmen lassen, deine Gefühle. Vielleicht gibst du Gott deine Führung ab. Es gibt 2 Sachen, eine Hoffnung, ein Dank, das Licht, sagt mir sein Licht aufgegangen, und was Schweres, der Stein. Und manche können auch beides ablegen, ein Licht und ein Stein. Einfach in den Sand stecken, da ist, wo die Kerzen sind, ist Sand, einfach deinen Stein oder die Kerze ablegen. Und dann setzt ihr euch wieder hin. Ich werde dann auch mit uns beten. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille. Ich werde die Zeit der Stille mit einem Gebet enden und danach können die, die das wollen, nach vorne gehen. Jeder prüft sich selbst. Lasst uns einfach still sein, jeder für sich. Können wir die Musik? Ich danke dir, Herr, dass du unsere Gebete hörst und du wirst in deiner Art darauf reagieren. Ich danke dir für deine unendliche Liebe, dass du ein Ja, ein Pluszeichen für unser Leben setzt, kein Minuszeichen, wie vieles in unserem Leben, sondern dass du ein Plus sagst, ein Ja. Ich danke dir, dass du uns hilfst, mit unserer Schuld fertig zu werden, dass du unsere Schuld durchkreuzen willst. Dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du uns Orientierung sein willst, dass du an der Kreuzung stehst, uns neue Wege weist, zu unseren Mitmenschen, zu dir. Ich danke dir, dass du uns ein Stoppzeichen gibst, dass wir immer wieder Bilanz ziehen können, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir Bilanz ziehen können. Und ich danke dir, dass du unsere Führung sein willst, unsere Leitung, dass du Maßstab sein willst. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die dich gebeten haben, dass du ihnen ihre Schuld wegnimmst, die sie belastet, dass du ihnen vergibst, da wo sie selbst schuldig geworden sind. Bitte dich für die Menschen, die im Herzen eingebrannt haben, dass sie nichts wert sind, dass sie nicht wertgeschätzt sind, dass du ihnen deine Liebe einbrennst. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die keine Orientierung haben, die ihr nicht glauben können und glauben wollen, weil sie so misstrauisch sind, gebrannt auch von Menschen, dass sie lernen, langsam dir zu vertrauen. Ich danke dir, dass du ein unendlich geduldiger Gott bist. dass du so gut bist, dass du so fair bist, so gerecht, so sensibel wie keiner von uns. Amen.